Guten Morgen miteinander. Alle, die eine Bibel dabei haben, dürfen jetzt noch auf Dialekt nachschlagen. Nachher stelle ich dann auf Schrift hinzu. Römer Kapitel 5. Ich lese auch Vers 6. Ganz einfach. 5, 6. Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus für uns gottlose Menschen gestorben. Selbst für einen guten Menschen würde das kaum jemand von uns tun, obwohl es das vielleicht geben mag. Gott aber hat seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. So bin ich eben, so bin ich halt, nimm mich, wie ich bin, ist eine tiefe Äußerung, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn wir selber eigentlich nicht zufrieden sind, aber uns verteidigen müssen. Das habe ich heute Morgen live erlebt, denn ich war etwas knapp dran. Und ich wollte eigentlich viel schöner angezogen bei euch kommen. Jetzt habt ihr meine Hausmannstracht, die ich normalerweise anhabe, wenn ich zu Hause bin. Aber nicht das, was ich gern anhabe, wenn ich zu Menschen gehe und wenn Sonntag ist. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich diese Peinlichkeit überbrücken? Aber dann hatte ich plötzlich ein größeres Problem. Okay. Ich hatte zwischendurch aber ein viel größeres Problem. Während dem Singen hat sich die Schnalle eines meiner Schuhe mit den Schnürsenkeln des anderen Schuhs verhakt. Und ich habe gedacht, hoffentlich singen wir noch zwei Lieder mehr, bis ich das wieder auseinander habe. Es hat geklappt. Ich stehe hier, ich konnte laufen. Ich wäre sonst mit überkreuzten Beinen vor die Kanzel gehumpelt. Es ist so schwer. Wenn man merkt, dass etwas so ist, wie es ist, und man hätte es gern anders. Es ist so schwer. Ich möchte euch den Text noch einmal vorlesen, nach der neuen Genfer Übersetzung, die etwas genauer formuliert. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Hier geht es ums Opferbringen und es geht ums Sein, wie man nicht sein soll, um sündig sein. Und es geht um Liebe und es geht um Veränderung. Um all das geht es hier, in einigen wenigen Sätzen. Paulus hat diese Verse geschrieben, hat sie von Gott erhalten, Gottes Geist hat sie ihm gezeigt, dass Gott so ist mit uns und was es für uns bedeutet. Und er packt uns an einer Stelle, die wir uns eigentlich selten vorstellen oder fast nie vorstellen. Wie wäre es, wenn ich mit meinem Sein, mit meinem Leben vielleicht sogar, oder mit meinem Geld oder mit meiner Zeit, für jemand ein Opfer bringe, der es jetzt braucht? Ein Opfer zu bringen ist immer eine große Sache. Es ist viel mehr als eine Gefälligkeit. Man macht sie nicht mit links, ein Opfer. Eltern bringen Opfer, wenn sie nachts aus dem verdienten Schlaf aufschrecken und zum Baby gehen und es trösten, bis es nicht mehr weint. Echte Freunde bringen Opfer, wenn sie auch dann noch Freunde sind, wenn die anderen längst gegangen sind und diesen Menschen noch tragen und ertragen. Familienangehörige bringen Opfer, wenn sie am Samstag oder Sonntagnachmittag statt auf die Ski ins Spital gehen und ihren Kranken besuchen. Und was ist der Grund für das Opfer? Ist es nicht deswegen, weil die Eltern dieses Baby lieben, auch wenn es Verdauungsprobleme hat? Es ist nicht so, dass ein Freund ist, weil er seinen Freund gern hat, auch wenn andere schon 1000 Gründe gefunden haben, ihn abzulehnen. Und es ist nicht auch Liebe, wenn eine Familie ihre Kranken besucht. Nicht einfach Pflicht, sondern Liebe. Es kommt auf die Person an, ob ein Opfer gebracht wird. Und es kommt darauf an, ob diese Person geliebt ist. Und dann geschieht es, dass wir Menschen, so wie wir sind, ohne dass wir besonders gut sind, Opfer bringen. Für eine geliebte Person ist es möglich, freiwillig ein Opfer zu bringen. Das Problem ist aber, dass wir nicht nur so geliebte Personen um uns herum haben. Das sind vielleicht einige. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist die Mehrheit unserer Nächsten nicht in diesem engsten Kreis der absolut Geliebten. Haben nicht den Stellenwert eines Freundes, eines Babys und des Kranken, der aus der eigenen Familie stammt. Vielleicht sind sogar unter den Allernächsten Personen, die wir nicht besonders lieben und die uns das Leben schwer machen. Vielleicht sogar unter den Allernächsten. Vielleicht der Bruder, vielleicht die Schwester. Das fängt schon früh an. Ich bekomme das täglich mit. Wir haben 6 Kinder. Da gibt es einige Bruder-Schwester-Beziehungen bei unseren Kindern. Und ich bekomme es dann mit, wenn der eine dem anderen etwas nimmt, ohne zu fragen, wenn das Velo nicht am gleichen Ort ist, wo es hingestellt wurde, wenn das Make-up fällt. Ja, das ist Alltag. Vielleicht sind es nicht die Geschwister, vielleicht sind es die Nachbarn, vielleicht ist es der Ehepartner, vielleicht sind es andere Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen, Schulkollegen. Oder vielleicht sind es auch die Geschwister, die es auch noch gibt, die christlichen Geschwister, die Brüder und Schwestern, die an den gleichen Herrn glauben. Auch dort gibt es Unedles, Schwieriges. Menschen, die sich auf den Fleiß der anderen stützen und froh sind, wenn die anderen alles machen. Menschen, die so selbstbezogen sind, dass sie es nicht merken und mit ihrem Selbstmitleid und ihren Geschichten den anderen auf den Geist gehen. Menschen, die in Beziehungen herumtrampeln wie Elefanten und ab und zu quietscht eine Maus und das stört ihn nicht. Soll ich weiter aufzählen? Ich glaube, ihr könnt die Liste selber weiterführen. Es ist leider nicht so, dass wir nur liebenswerte Menschen um uns herum haben. Und davon erzählt Paulus. Und er tut es im Auftrag von Gott. Und er tut es, damit wir Gott sehen. Was sagt er? Vielleicht für einen besonders edlen Menschen wären wir bereit, ein Opfer zu bringen. Wir denken jetzt nicht an das größte Opfer, dass man das Leben lässt, vor ihn hinspringt und der Terrorist schießt seine Kugel in meinen Bauch und der andere ist gerettet. Nein, vielleicht nicht so tragisch. Vielleicht ganz einfach, mit Zeit, mit Aufmerksamkeit, mit Ertragen. Und ich bringe ein Opfer. Wir tun das, und so sagt das Paulus, wir tun das, wenn ein besonders edler Mensch vor uns ist. Dann fällt es uns leicht. Aber es ist auch dann noch unwahrscheinlich, dass es geschieht. Das ist der Nebensatz, den er noch sagt. Selbst das ist unvorstellbar. Was tun wir mit der Situation? Wir haben so viele Menschen um uns herum. Und jetzt bleiben wir mal bei den anderen, was sie alles falsch machen. Und sie sind so unedel. Und es ist so manches sichtbar von dem, was Paulus hier beschreibt, ohnmächtig der Sünde ausgeliefert. Das geschieht. wo das geschieht im Alltag, wo wir konfrontiert werden mit unedlem und mit sündigem Verhalten, das heißt immer, wenn Fehler passieren, dann gibt es für uns eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können versuchen, den anderen zu ändern und Veränderung einzuleiten. Oder wir können uns zurückziehen. Das ist sehr vereinfacht, ich weiß. Aber diese zwei großen Richtungen, die stehen vor uns. Probier den anderen zu ändern oder lass ihn fallen. Eine sehr nüchterne Auswahl. Aber es wird praktischer, wenn wir daran denken, was im Alltag tatsächlich geschieht. Wo passiert denn das im Alltag? Da gibt es so viele Muster. Viele von uns kennen Beziehungen, in denen Forderungen laut werden. Forderungen an den anderen. Man hört die entweder selber oder man stellt sie an andere. Der andere soll nicht mehr so unfreundlich reden, dann kann ich auch freundlich reden. Er soll endlich besser mit Geld umgehen, dann geht's der Familienkasse besser. Er soll nicht immer kritisieren, er soll das Gute sehen, sonst mache ich nichts mehr. Oder er soll endlich mal selbst aktiv werden und seine Dinge selber tun. Ich habe genug. In diesen Situationen kommt manchmal, wie Paul gesagt hat, der Satz vor, so bin ich eben. Wenn einer genug Anforderungen gehört hat und er sagt für sich, das kann ich nie, das ist viel zu viel auf einmal, dann sagt er in der Regel, so bin ich eben. So bin ich eben. Wenn man genauer nachsieht, heißt das auf Deutsch, ich bin nicht bereit, deine Forderungen so zu erfüllen. Entweder weil ich denke, dass ich das gar nicht schaffe. Oder weil ich denke, dass du nicht in allem Recht hast. Oder weil ich denke, dass ich es ganz anders sehe. Aber ich verteidige mich. Ich verteidige mich aus Prinzip, weil ich spüre, der andere lehnt mich ab. Ich bin offenbar nur noch akzeptiert, wenn ich all das erfülle. So wie der Steuereintreiber kommt und sagt, du bist jetzt wieder richtig für den Staat, wenn du alles bezahlt hast. Jetzt bist du im Schuldenzustand. Mahnung 1, 2, 3. Es wird immer teurer. Es entsteht aus dieser Forderung und dem sich wehren ein unheilvoller Kreislauf. Auch der, von dem gefordert wird, kann sich zurückziehen. Nicht nur der, der sagt, jetzt habe ich genug gewartet, jetzt hat er schon so oft von mir gehört, was ich gern habe, dass er mich nicht anlügt, dass er mich freundlich bedient und jetzt macht er es immer noch nicht, also für mich ist er jetzt Luft. Auch der, die Forderungen hört, wird irgendwann zum Punkt kommen, dass er sagt, ich höre mir diese Forderungen nicht mehr an. Das ist mir zu viel. Dieser Mensch ist unangenehm. Der reitet auf den wunden Stellen rum. Der tut mir weh. Und so gibt es einen Kreislauf von Fordern, sich wehren, sich zurückziehen und sich distanzieren. Und es geht immer tiefer. Und was hier so vielleicht wie eine psychologische Erklärung tönt, das ist leider Realität in ganz, ganz vielen Situationen. Ganz, ganz vielen Situationen. Ich wünschte, ich hörte weniger diese Situationen. Und ich würde selber weniger erleben. Auch ich selber. Das ist der Stoff, aus dem die tragischen Geschichten gestrickt sind. Wo aus Traumschlössern Ruinen werden oder aus schönem Geschirr Scherben. Scherben in Beziehungen. Und da meine ich jetzt nicht nur Ehen. Ich meine Beziehungen. Zwischen Menschen, die mal gut miteinander konnten und die sich jetzt aus dem Weg gehen. Die sich nicht mehr anschauen, die sich nicht mehr nahe kommen. Und dann kommt die Einsicht, aber eigentlich sollte es doch anders sein. Eigentlich ist er ja auch ein Christ. Ist ein Bruder, eine Schwester, aber mit dem Bruder kann ich es nicht. Mit der Schwester kann ich es nicht. Es gibt wohl keinen Bereich, den Gott uns geschenkt hat, wo man weniger aus der Haut kann und aus der Rolle wie in der Gemeinde. Man kann sich die Freunde aussuchen, die Arbeitskollegen zur Not. Man kann die Stelle wechseln, man kann kündigen. Man kann andere Hobbys pflegen, um einige Menschen nicht mehr zu sehen. Aber in der Gemeinde ist es schwierig. In der Familie auch. Gibt es einen Weg, wie man aus diesem Kreislauf, der immer wieder geschieht, leider immer wieder geschieht, wirklich herauskommt? Und wie würde der Weg aussehen? Wäre es irgendwie möglich, dass Veränderung geschieht ohne dieses Muster von Forderung und Rückweisung? Gäbe es so etwas wie, jemand sagt, du solltest das anders machen und der andere hört und sagt, ich bin eigentlich froh, dass du es mir sagst. Verletzt meinen Stolz. Ich bin nicht gern mit Alltagskleiden hier auf der Kanzel, aber ich bin froh, dass es du mir sagst. Wäre es möglich, wäre es irgendwie möglich, dass Wünsche von Veränderung so ankommen beim anderen, dass er sich nicht abgelehnt fühlt? Sondern dass er sich vielleicht sogar eingeladen fühlt, diese Veränderung endlich anzupacken. Ist das möglich? Ich frage noch von der anderen Seite. Wäre es möglich, dass ein Mensch zum Punkt kommt und sagt, es ist eigentlich so sinnlos, wenn ich mich wehre, an einem Punkt mich zu verändern, wo ich selber spüre, dass ich längst Veränderung brauche? Ist es so intelligent zu sagen, du hast auch die gleichen Fehler oder der macht es noch viel schlimmer, wenn ich doch merke, dass ich Veränderung brauche? Ist es nicht dumm zu sagen, nimm mich wie ich bin, ich bleib wie ich bin? Wollen wir bleiben wie wir sind, in dem, was nicht gut ist? Ich bin überzeugt, dass gerade die Reibungspunkte in unseren Beziehungen, und jetzt sind alle Beziehungen gemeint, im ganzen Leben, wir sind alle voll Beziehungen. Egal, ob nur jemand von der Spitex zweimal in der Woche kommt, das ist eine Beziehung. Oder ob ich mit 1000 Menschen am Tag Kontakt habe, weil ich irgendwo am Schalter arbeite. Alles sind Beziehungen. Und ich bin überzeugt, dass die Reibepunkte in dieser Welt der Beziehungen, wo Gott uns hineingepflanzt hat, einen tiefen Sinn haben. Sie sind eine Gelegenheit, dass Gott uns begegnet und dass Gott uns verändert. Und darum geht es eigentlich in dem, was Paulus schreibt. Wie wird das Negative in meinem Leben von Gott gesehen? Und wie will er damit umgehen? Und wie soll ich damit umgehen? Das ist die eigentliche Frage, wenn Paulus hier davon schreibt, dass es Unedles und Sündiges gibt. Und dass Gott für dieses Unedle und Sündige einen ganz besonderen Weg gefunden hat, wie er damit umgeht. Und jetzt komme ich zu dem, was die Botschaft ist. Wir müssen immer erst verstehen, wo hinein die Botschaft redet. Und ich habe diesen Text entdeckt nach einem seelsorgerlichen Gespräch, wo eine Pattsituation herrschte und ich selber so ratlos war, dass ich dachte, ich bin, glaube ich, am falschen Ort, im falschen Beruf. Ich weiß nicht mehr, was man jetzt noch machen könnte. Ich habe zwei Christen vor mir, die beschuldigen sich und die streiten miteinander und es geht keinen Millimeter auf keiner Seite. Ist gut, dass ihr sie nicht kennt. Und in diesem Moment habe ich erkannt, dass das, was Paulus hier über Gott sagt, das Evangelium ist. Das Evangelium von Veränderung und von neuem Aufbruch, dort wo alles verhakt ist, wie meine Schuhe vorher verhakt waren. Und es ist schwierig, mit verhakten Schuhen zu laufen. Das geht nicht. Man kommt keinen Schritt weiter. Weder rückwärts noch vorwärts. Und so ist die Pattsituation in vielen Fällen. Was man auch tut, es kommt falsch an beim anderen. Was man auch sagt, man verletzt nur mehr. Es gibt einen Weg, wie Gott in diese Situation kommt. Ich lese uns aus dem Text das dazu, was wichtig ist. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Mitten in die Pattsituation, wo es weder vorwärts noch rückwärts geht, kommt ein Satz, der nicht auf derselben Ebene geschieht. Es kommt ein Satz von Gott, von Gottes Liebe. Wir sind hier auf der menschlichen Ebene. Aber Gott spricht auf seiner Ebene. Und er spricht von seiner Liebe. Und er zeigt, dass etwas am Anfang stehen muss. Liebe muss am Anfang stehen. Denn nur Liebe kann Opfer bringen. Nur Liebe kann etwas überwinden, das unangenehm ist und das Rettung braucht. Menschliche Liebe funktioniert nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung, sehr oft. Das heißt, wenn der andere mich liebt, kann ich ihn lieben. Dann bin ich ermutigt, ihn zu lieben. Wenn der andere zu mir freundlich ist, dann kann ich freundlich mit ihm reden und dann finde ich es normal, im gleichen Tonfall zu antworten. Wenn der andere keine Fehler macht, kann ich ihn voll annehmen. Ist übrigens keine Kunst. Aber wenn er Fehler macht, dann fällt es mir schwer, ihn anzunehmen, denn es sind Dinge dazwischen. Er ist nicht annehmbar. Und wenn er unfreundlich ist, dann werde auch ich unfreundlich sein. Liebt er mich nicht, wie soll ich ihn lieben? Warum soll ich ihn lieben, wenn er mich nicht liebt? Das ist unsere menschliche Ursache-Wirkung-Funktion. Und genau hier liegt die Tragik. Weil wir so sind, weil wir alle Fehler machen, genügt manchmal ein kleiner Fehler und die Liebe kommt zum Stillstand. Ich habe kürzlich unser Auto zur Garage gebracht und wir hatten sehr viel Ärger mit diesem Auto. Und zwar immer dann, als wir es am meisten brauchten, nämlich als wir aus den Ferien oder in die Ferien fuhren und einen schweren Anhänger hinten dran hatten, unseren Wohnwagen. Und immer am Gotthard, wenn es berghoch ging, hat unser Motor in den Stand geschaltet, auf Standgas. Und es nützte nichts, wenn man voll das Gaspedal durchtrat oder wenig. Es nützte nichts, wenn man auf die Armaturenhaube schlug. Es hat nichts genutzt, gar nichts. Es gab nur eins, auf den Pannenstreifen zu fahren, wenn es dann einen hatte. Das Auto ausmachen, etwas warten. Und dann wieder starten und hoffen, dass es dann klappt. Meistens hat es geklappt. Manchmal hat es auch 5-mal gedauert, bis es geklappt hat. Und wir waren immer heilfroh, als wir endlich oben in Airolo waren und wussten, jetzt geht's eigentlich bergab. Und selbst wenn es dann mal auf dem Standgas ist, dann rollen wir halt noch etwas. Was war das Problem? Wir dachten immer, der Motor ist kaputt, der Vergaser ist kaputt, der Turbo ist kaputt, ist ein Diesel. Die Leitung ist verstopft. Wir haben alles Mögliche als Laien unserem Garagisten gesagt, was er doch noch testen könnte. Die Garagisten haben das immer sehr gern. Ich denke, das bringt auch Geld. Es war einfach nicht herauszufinden und er hat gesagt, ich merke nichts an diesem Wagen, wenn wir Test fahren, ist alles okay. Und wir gingen wieder hin, wir haben gehofft, diesmal ist alles besser, bis dann wieder am Gotthard. Einmal war es sogar direkt nach der Ausfahrt vom Camping. Und er blieb stehen. Meine Frau hat gesagt, jetzt kaufen wir hier ein neues Auto. Ich habe gesagt, wir probieren es noch bis nach Hause, dann können wir besser auswählen. Aber das Problem ist, es war so ein kleines Problem. Es war ein Messinstrument, das nicht richtig funktioniert hat. So ein kleines Teil, das kostet 12 Franken, glaube ich. Und das ist ganz versteckt in der Elektronik des Autos eingebaut und misst nur die Luftmenge, die durch den Kühler eingezogen wird. Und das hat falsche Daten geliefert, weil es kaputt war. Ab und zu war es wieder ganz und dann war es wieder kaputt. So typisch elektronische Instrumente. Und dann, als man das ausgewechselt hat, war unser Wagen wie neu. Und wir hatten plötzlich keine Sehnsucht mehr nach neuen Wagen, weil wir eigentlich ganz zufrieden waren. als dieser kleine Fehler behoben war, der so große Ursache hatte. Und die Brücke zu unserem Leben ist, Liebe stirbt durch kleine Dinge. Durch kleine Fehler stirbt die Liebe, weil die Spirale in Gang kommt. Von fordern, zurückweisen, sich zurückstellen und Distanz nehmen. Und alles, was man dann in der Spirale tut, hilft nur mit, dass es schlimmer wird. Und jetzt kommt das, was Gott tut. Gott funktioniert nicht nach dem Ursache-Wirkung-Prinzip in der Liebe. Nicht. Ganz dick unterstrichen, nicht. Gott wartet nicht auf die Ursache bei uns, bis er uns liebt. Er beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Als es noch keinen Grund gab, einen Menschen zu lieben. Und wir lesen das so gewohnt, aber das heißt auf Deutsch, das sind eklige Menschen, die Gott hier liebt, die Fehler machen und die es nicht mehr einsehen, die sich im Recht fühlen und die sich stolz aufblähen und sagen, aber ich habe Recht. Solche Menschen meint Gott. Für solche Menschen hat Gott Liebe. Es gibt einen Spruch, der durchs Internet schwirrt, den es auch als Plakat oder als Blechtafel für die Haustüre gibt oder fürs Schlafzimmer. Der heißt, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene. Denn dann brauche ich es am nötigsten. Liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Das ist Gottes Denken beim Lieben. Er denkt an Menschen, die Hilfe brauchen. Die Liebe brauchen, weil sie diese Hilfe ohne die Liebe nicht haben können. Weil nach der Logik unseres Zusammenlebens die Forderung uns verschließt. Weil wir denken, wir schaffen das nicht. Und es hat auch Erfahrungsgründe, dass wir das nicht schaffen. Wer schafft es, von einem Tag auf den anderen ein korrekter Finanzmanager seiner Familie zu sein? Wer schafft das? Wer schafft das, von einem Griesgrämigen, der schon Falten hat an seinem Mundwinkeln, zu einem fröhlichen Menschen zu werden, der nur noch fröhlich reagiert? Wer schafft das? Wer schafft es, immer an andere zu denken, wenn er vorher nur an sich gedacht hat? Wer schafft das? Die Psychologen warnen davor, dass man zu große Veränderungsschritte angeht im Leben, weil man dadurch nur alles schlimmer macht. Weil man sagt, jetzt mache ich, heute ist der Tag null, jetzt beginne ich neu, ich werde vielleicht sogar ein neues Hemd anziehen. Und dann wird alles feiner und besser und schöner. Und dann geht es 5 Minuten und es stinkt nach Achselschweiß. Ihr versteht mich. Wenn Gott nicht so wäre, wie er es hier beschreibt, dass er Liebe für Menschen hat, die eigentlich nicht liebenswert sind, hätte niemand von uns eine Chance. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Noch 2 Dinge dazu, die noch etwas besser und tiefer erklären, damit wir verstehen, was es mit uns macht und was Gott mit uns macht. Hier steht etwas von Sünde. Und es steht etwas von Liebe. Zuerst zur Sünde. Wenn Gott zu ändern beginnt in unserem Leben, und das tut er mit der Liebe, kommen wir nachher darauf. Wenn Gott etwas zu ändern beginnt in einem Unzustand, dann beginnt er mit einem Unwort. Und das Unwort heißt Sünde. Niemand redet gern darüber. Vor allem nicht, wenn es einem selber betrifft. Aber es ist nötig, dass man über Sünde spricht. Paulus macht das im gleichen Römerbrief deutlich. Ganz am Anfang, Kapitel 1 und 2, redet er auch von Sünde. Und er macht das auf diese Weise, dass er eigentlich von der Hintertür herkommt und sagt, wir alle haben Erwartungen an andere. Wir wissen eigentlich, was richtig wäre, wenn andere sich uns gegenüber verhalten. Das wissen wir. Das ist uns eingeimpft. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit von Gott mitbekommen. Das Problem ist, dass wir das nur an andere anwenden und nicht selber sehen, dass wir entgegen diesen Regeln auch handeln und verschiedene Maßstäbe anlegen. Und Paulus sagt dann zu den Juden, den er auch für Juden geschrieben hat, den Römerbrief, sagt: Ihr seid Spezialisten im Gesetz, ihr wisst alles, ihr kennt euch aus und ihr wisst, wie man beurteilen muss. Aber bei euch selber macht ihr große, riesengroße Ausnahmen und rechtfertigt euch selbst, wenn ihr falsch handelt. Und dadurch zeigt ihr eigentlich nur, dass ihr im Unrecht seid. Ja, es ist so. Gott hat uns geschaffen. Und zwar mit einem Ziel. Gott hat uns geschaffen als Menschen, dass wir Gott ähnlich sein sollen. Das steht im 1. Mosebuch, dort steht, wir sollen sein Ebenbild sein. Wir sollen ihm gleich sein. Aber wir sind es nicht immer. Nicht einmal überwiegend. Nicht einmal häufig. Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht einmal selten. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Das heißt, wir sind nicht so, wie Gott es gezielt hat. Welches Ziel Gott für unser Leben gegeben hat. Deswegen müssen wir über Sünde reden. Denn wir spüren Sünde. Und wenn wir sie nicht benennen, dann bleibt sie unterschwellig doch da. Gott möchte, dass Sünde genannt wird. Die Bibel lehrt uns, dass man sie bekennen soll. Das heißt, ich übereinstimme Gottes Urteil in meinem Leben. Ich erkenne, das, was ich jetzt tue, das passt auch nicht in das Ziel, das Gott mit mir hatte. Wenn das geschieht, dann, jetzt gehen wir nochmal in die Pattsituation, dann ist ein Wunder geschehen. Wenn zwei, die sich beschuldigen und sich nicht vertragen, plötzlich in sich gehen und merken, was habe ich denn an der Situation falsch gemacht, dann ist ein Wunder geschehen. Denn plötzlich richtet sich der Blick nicht mehr auf den schuldigen anderen, sondern auf mich. Und dadurch, dass sich der Blick nicht mehr auf den anderen richtet, ist die Veränderung auch nicht nur beim anderen, sondern auch bei mir. Ich sage nicht nur bei mir, aber auch bei mir. Und wenn ich auch bei mir beginne, dann beginnt sich an der gesamten Situation etwas zu verändern. Das ist das Evangelium. Und jetzt muss ich die Liebe erklären. Gott hat sich nicht damit abgegeben, dass Menschen in dieser Pattsituation feststecken. Wir alle nicht. Gott hat es gesehen. Von Anfang an hat es gesehen, dass das kommen wird. Obwohl er die Schöpfung gut gemacht hat. Und hat von Anfang an beschlossen, ich werde den Schritt gehen, den die Menschen nicht gehen können. Ich werde leben. Trotz all der Fehler, trotz der fehlenden Einsicht, trotz fehlender Veränderungsbereitschaft, liebt Gott und geht Gott. Und das hat ihn ein Opfer gekostet. Das kostet immer ein Opfer. Jemand zu lieben, der jetzt Liebe braucht, weil er etwas nötig hat, das ist ein Opfer. Paulus sagt, bei denen, die unschuldig in eine Situation kommen, haben wir weniger Mühe. Also das Kind, das schreit, kann ja nichts dafür, dass es die Verdauung so hat. Und die Eltern sagen, okay, jetzt stehe ich doch drauf. Aber wenn das Kind größer wird und mutwillig sündigt und dem Papa das Velo klaut und es geht weg, ist gestohlen am Bahnhof zum Beispiel, ist mir nicht passiert, nicht, dass ihr denkt. Aber wenn das geschieht, dann haben wir Mühe. Dann haben wir extreme Mühe, denn wir rechnen, der andere hätte anders handeln können und hat es mutwillig getan oder aus Egoismus oder irgendwie. Und wir haben kein Verständnis mehr dafür. Und jetzt, Gott ist anders. Er hat selbst dann noch diese Liebe, noch die gleiche Liebe. Niemand hat Gott gezwungen, dieses Opfer zu bringen. Niemand. Er hat es freiwillig getan. Jesus sagt, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig zur Rettung. Davon schreibt Paulus. Und jetzt noch ein Schlusssatz. Wie hilft uns Gott? Wie hilft uns Gott in dem, wo wir jetzt feststecken? Das, was hier beschrieben ist, ist eine Sache zwischen Gott und uns. Aber was passiert denn zwischen uns und uns? zwischen mir und meinem Nächsten, zwischen mir und dem nicht geliebten Nächsten, der mir das Leben schwer macht. Gott geht es darum, dass wir ihn erkennen und dass wir die Verbindung mit ihm erleben. Das haben wir in so vielen Liedern besungen. Öffne uns die Augen im Herzen, dass wir sehen, wie du bist, wie Gott liebt. Und das wird sich auswirken auf die Ebene, wo wir drinstehen. Uns fehlt die Einsicht. Gott lässt sich nicht hindern. Und er kommt uns entgegen, schenkt uns Liebe. Und dadurch entsteht bei uns Veränderungsbereitschaft. Fehlt uns Veränderungsbereitschaft? Hat Gott Geduld mit uns? Und lässt den Wunsch nach Veränderung wachsen. Und er hat zahlreiche Mittel, das zu tun. Ich möchte einen nennen. Gott dreht ab und zu die Rollen um. Er tut das oft. Er tut das durchs Elternwerden zum Beispiel. Wir alle sind eigentlich Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und er dreht die Rolle um und sagt, jetzt werdet ihr mal Mütter und Väter. Und dann werdet ihr die Seite sehen, die eigentlich meine ist. Schön, dass man das in der ganzen Gesellschaft auch teilen kann. Denn verschiedene Generationen gibt es immer. Auch wenn man keine eigenen Kinder hat, erlebt man das mit. Und jetzt dreht Gott die Rolle bewusst um und sagt, ich zeige euch etwas von dieser Liebe, indem dass ich euch einen Befehl gebe. Jesus hat den ausgetragen und hat gesagt, betet so. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Was macht Gott? Er dreht die Rolle um. Plötzlich sind wir in der Rolle, dass wir wie Gott vergeben sollen. Was passiert dadurch? Wir sind nicht Gott. Und wir haben vielleicht extrem Mühe, einem zu vergeben, wenn wir das beten. Vielleicht sagen wir, das nehmen wir bitte aus. Das ist nicht in dieser Kategorie entschuldbare Sünden. Das vergesse ich dem nie. Aber Gott hat die Rolle umgekehrt. Und er sagt uns, und jetzt schau mal auf mich. Wie bin ich mit dir? Und Jesus erzählt noch ein Gleichnis, um das zu unterstreichen und sagt, es war einer, der hatte so viele Schulden, dass er sie nicht mehr bezahlen konnte. Und die waren so groß, dass auch ein ganzes Leben nicht ausreichen würde, um alles zu verdienen. Das gibt's manchmal. Und der König sagte, ich vergebe dir. Große Erleichterung. Und er geht weg und vergisst alles. Und er findet einen, der ganz, ganz wenig Schulden hat, die er in einem halben Monat bezahlen könnte. Aber er verdient nicht viel und er müsste das abstottern. Aber er denkt an seinen Schuldbetrag und sagt, und wenn du das nicht heute bezahlst, dann werde ich dich ins Gefängnis werfen lassen. Jesus sagt, diese Geschichte ist zu erklären, wie Gott mit uns geht und wie wir mit anderen umgehen. Und das ist der Rollentausch, den Gott mit uns macht. Die zuerst Liebe, die Gott zu uns hat, die hat eine große Auswirkung, wenn wir erleben, dass wir sie nötig haben. Deswegen tauscht Gott ab und zu die Rollen, dass wir vergeben müssen. Und in Vergeben plötzlich merken, wie muss es bei Gott sein, wenn er mir vergibt und ich mich nicht ändere. Wenn ich es leicht auf die Schulter nehme und sage, Gott vergib mir ja sowieso. Und am Abend bete ich dann wieder und dann vergibt Gott wieder. Ich weiß das ja, es steht in der Bibel, alle Gläubigen sagen das. Und plötzlich wird mir der Spiegel vorgehalten und ich merke, wie schwer es ist, jemand zu vergeben, der wieder zur Tagesordnung übergeht und sagt, das tut mir eigentlich gar nicht weh. Hauptsache, du bist wieder gut mit mir. Ich werde mein Verhalten nicht ändern. Wir merken in dieser Situation, was eigentlich richtig ist. Das ist Gottes Erziehung. Deswegen, es gibt ja eine Angst. Wenn man zu gut ist zu Menschen, dann wird es ausgenutzt. Die kennt ihr sicher auch. Also alle Eltern kennen die. 100%. Wenn man den Kindern zu viel durchgehen lässt, dann werden sie immer frecher. Aber das stimmt nur teilweise. Diese Liebe, die Gott zu uns hat, die ist wie ein Spiegel. Sie spiegelt uns auch selbst. Ich möchte ganz persönlich enden. Vielleicht ist in manchem Lustigen oder weniger Lustigen heute Morgen auch das eine oder andere angeklungen, das Veränderung braucht. Bei jedem von uns. Bei dir, bei mir. Und dann wäre es so schade, wenn dieser Moment, den Gott bewegt hat, einfach wieder im Alltag verschwindet. Deswegen möchte ich eine Minute Zeit geben, an diese Liebe von Gott zu denken und diesem liebenden Herrn auch im Herzen eine Antwort zu geben. Er öffnet uns die Ohren des Herzens und die Augen des Herzens und auch den Mund des Herzens. Ich möchte still sein und nachher beten. Vater im Himmel, ich bin so froh, dass Jesus uns Botschaft von dir gebracht hat. Dass die Apostel sie aufgeschrieben haben für uns. Dass wir dein Wort haben, wo es schwarz auf weiß beschreibt, an was wir uns festhalten können. Ich danke dir für deine Art, so treu und anders und wunderbar ist deine Art, deine Liebe. Wo nicht zurückschreckt von dem, was noch nicht gut ist bei uns. Aber auch nicht einfach akzeptiert, dass es nicht gut ist. Sondern kommt und rettet und verändert. Uns gewinnt in der Liebe. Und Herr, dort, wo wir selber drin sind und erkennen, wie herausfordernd das ist, Vorschuss Vertrauen zu geben, Vorschuss Liebe zu geben, wo noch nichts da ist. Herr, da erinnere du uns mit deinem Geist an dich. Da hilf uns, dich zu sehen. Von dir Kraft zu empfangen. Von dir geliebt zu sein. Und als Kind von dir auch wieder können lieben. Danke, dass du die Spirale vom Trennen und sich Verletzen durchbrichst. Dass das eine Hoffnung ist, die in die Welt hineinleuchtet wie so ein Lichtstrahl. In all die schwierigen Situationen und Streitereien. Ich danke dir. Du bist das Licht der Welt. Ich danke dir. Schenkst du es frei.